Jetzt die für uns was Neues, ja, die zweite Folge in welchem Abstand?
Naja, jetzt zweite Folge, zweite Woche.
Zweite Woche.
Boah. Und der Fünfjahresplan steht.
Ich glaube, das ist nicht mehr weit, dann haben wir es durch.
Auf jeden Fall.
Du hast es ja jetzt auch, finde ich, wie du warst, hast du es ja als schwarz-roter Kanal bezeichnet.
Mhm.
Ich hoffe, du spielst das Intro, mein Freund.
Ja.
Sonst, weil da stellt sich nämlich die Frage, was ist schwarz, was ist rot? Ja? Und wer ist schwarz und wer ist rot? Ich meine, ich muss jetzt ein bisschen, das hat mich schon gewurmt, weil der schwarze Kanal, ne, das ist ja eigentlich der Feind.
Sicherlich, ja.
Genau.
Die Frage ist ja auch, was ist mit schwarz-rot gemeint? Ist damit eigentlich
fehlt
gemeint?
Das Gold?
Nee, ist die Frage, ist einer von uns CDU und der andere SPD? Das ist ja die Frage.
Dann würde ich, glaube ich, lieber CDU nehmen.
Ja, okay. Da bist du halt so ein Erfolgswähler.
Da bleibt wie, noch wie Bayern München-Fan.
Genau, genau.
Nee, es ist schon, es ist ja auch für mich auch nicht immer einfach. Ich bin ja ein Punker und dementsprechend so diese Stöckchen, die man mir mal hinhält. Und dass man eben bestimmte Sachen als einen bestimmten Habitus haben muss, ja, um dann als links zu gelten, das kann ich immer nicht. Deswegen, glaube ich, eckig auch bei vielen Leuten immer sehr schnell an.
Mhm.
Es ist mir auch lieber mal eine unpopuläre, unbequeme Meinung zu haben. Das finde ich viel interessanter und viel toller, als quasi immer das zu sagen, was alle links und rechts von mir erzählen. Wo ich dann auch mal rausfallen und sagen, ja, sehe ich anders.
Sagen das nicht alle im Osten von sich?
Ja.
Dass sie unbequem sind? Und
alle Freidenker, ja.
Ja, genau.
Wir sammeln uns auch in einer alternativen Partei.
Aber wenn du, ja, Partei ist gut, wenn du Punker bist, dann hast du ja eigentlich auch eine Partei. Und die ist auch schwarz. Die kennt bloß keiner mehr.
Die kennt keiner mehr, nee. Und die hat ein gutes, die APPD. Wie wieder ging der Song?
Oh Gott, ich kriege ihn auch nicht mehr zusammen.
Genau.
Irgendwas mit Zonen.
Ja.
Und Deutschland in Zonenteilen.
Deutschland balkanisieren.
Genau. Und die haben sich ja auch irgendwann gespaltet. Man mag es kaum glauben, aber selbst da gab es dann irgendwann eine Spaltung.
Anders geht's nicht.
Zieht sich auf jeden Fall durch. Und war nicht irgendwann der Wölfi?
Hör auf, jetzt kommen wir.
Na, nur kurzer
Wert. Wir machen vor der Bundestagswahl auf jeden Fall nochmal einen Parteiencheck und gehen da alles
durch. Das ist ja stark. Ich würde mir wirklich interessiert, ob es sie noch gibt, weil, ich habe es nicht gehört, aber ich habe letztens auch mit etwas Erstaunen mitbekommen, dass der Sänger von Freiwild mittlerweile einen Podcast hat, bis jetzt eine Folge aufgenommen hat und mit wem.
So erfolgreich wie wir?
Wahrscheinlich leider mehr. Aber weißt du, wer sein erster Interviewpartner ist?
Wie?
Wie von Kassierer.
Das ist doch okay.
Würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Also der Promillepegel ist wahrscheinlich immens hoch.
Du musst es ja auch mal so sehen. Der Sänger von Freiwild, ja, hat sich früher, als er noch, wie hießen sie, Freischützen? Nee.
Kaiserschützen
war. So, ja. Hat da italienische Nazis vermöbelt. Oder glaube ich von italienischen Nazis
aus dem
Neukrieg. Jedenfalls, er hat sich auf jeden Fall aktiv mit denen geprügelt.
Na, ich kann mich auch noch entsinnen, es gab ja mal von diesem Klaus Farin, der ja, glaube ich, dieses Archiv der Jugendkulturen in Berlin betreibt. Der bringt ja immer mal so Bücher raus zu allen möglichen Themen und hat sich ja damals nicht so viele Freunde gemacht, weil der galt natürlich dann immer gerne so ein bisschen als linksliberal und wie meistens diese Vereine halt so ticken. Und hatte dann aber ein Buch rausgebracht für die Verteidigung der Freiwild, weil er die als bürgerliche Antifaschisten bezeichnet hat. So war, glaube ich, der Titel des Buches. Also ich glaube, da ist noch eine riesige Baustelle, da kann man noch richtig was holen.
Weder rechts noch links.
Ja. überholt. Witzig, genau. Auch da hat letztens auch Philipp Amthor übrigens gesagt.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Ja, rechts und links ist dahin.
Genau, ich kenne nur noch Deutsche. Das hat schon uns auch keiner erzählt.
Stimmt. Ja, okay, das ist in Zeiten des Militarismus, kehrt dann wieder alles irgendwie zurück. Das ist ja eigentlich
aber nicht schlecht. Es waren große Zeiten der großen, der Sozialdemokratie und der Kommunisten.
Ja gut, das stimmt.
Also, war nicht alles schlecht.
Auf allen Seiten wächst das. Okay, naja, mal schauen.
Genau, also jedenfalls Schwarz-Roter Kanal. Wird jetzt unser Seelenheil hier, ne? Wo wir
die bis mal jemand wieder mit uns reden will.
Das stimmt. Ah, es gibt so viele, die ich gerne interviewen würde. Also interviewen ist falsch. Die ich gerne an diesen heißen Tisch einladen würde, wo ich sagen würde, so jetzt, jetzt mal Tacheles.
Wer denn?
Ja, also was ich mir träume oder
kann beides sein.
Wünsche. Also ich würde gerne mal einen rechten, aber jetzt so nicht einen, wo man sagt, okay, den müsste ich jetzt eigentlich, den dürfte ich nicht mehr loslassen hier, sondern irgendeinen, der eben ein rechtskonservatives Weltbild hat. Amthor!
Ja.
Aber der ist mir noch zu blöd.
Ja.
Aber der wäre ganz mal interessant. So, ne? Wobei ich glaube, der ist, ich weiß nicht, gibt es da irgendwas? Den Lindner vielleicht hätte ich gerne mal gehabt.
Der arbeitet ja hier in der Nähe jetzt.
Echt?
Ne, der ist ja jetzt, der will ja nie wieder in die Politik zurück.
Das macht er richtig.
Und ich hatte nur gehört, dass der irgendwo im sächsischen Umland jetzt bei irgendeinem Autohaus irgendwie tätig ist.
Beim Autohaus?
Aber der macht ja, glaube ich, schon gut Schotter so. Also das kam irgendwie dann auch mit raus. Das glaube ich, ja, also auf jeden Fall auch nach wie vor ein gut verdienter Mensch.
Ja, das war der, also er war ja jetzt sicherlich nie einer, der jetzt Arbeit gescheut hat.
Nee. Nee, der hat viele Algorithmen bestimmt für sich arbeiten lassen.
Na, ich kannte noch dieses Interview, als er dieser Abiturient war. Und,
wo er da mit seinem Anzug von Tür zu Tür geht irgendwie.
Naja, wo er gesagt hat, dass er es nicht verstehen kann, dass man eben still sitzt, sondern dass man. Also diese Denkweise, die ja sicherlich auch ein Unternehmer irgendwie auszeichnet, wenn man jetzt wirklich ein Startup hat.
Ja.
Ja, also er kann es ja. Das jetzt klar, es gibt die Reichgeborenen, ja, die werden sicherlich nie wieder den Finger krumm machen, aber auch mal erzählen, dass alle anderen arbeiten müssen.
Mhm.
Und dann gibt es sicherlich auch diejenigen, die sich da irgendwo nicht hocharbeiten, das möchte ich jetzt nicht sagen, sondern aber die jetzt sicherlich da auch genug tun, um sich voranzubringen. Also die haben ja sicherlich diesen Ehrgeiz und diesen Willen. Ich will ja gar nicht die heilig sprechen oder besser sprechen oder sonst was. Ja,
sondern
das wäre einfach mal interessant, sich da mal ein bisschen. Ich glaube auch, dass in diesem liberalen Gedankenbild, wobei der ist ja auch die Frage, ob der wirklich immer so rechts ist, ne? Dass da eben auch Platz für eine Argumentation wäre. So, ich glaube, bei anderen kannst du es halt gar nicht, kannst du ja gar nicht erreichen.
Ja, so, jetzt ist eine Woche ungefähr vergangen, seitdem wir die letzte Aufnahme gemacht hatten.
Nach dem Klingeln.
Nach dem Klingeln.
Die Bullen sind jetzt weg.
Genau, inklusive unserer ganzen USB-Sticks und all das, was hier bei uns gelagert hat. Nein, auf jeden Fall hat jetzt ein bisschen gedauert, ehe wir uns wieder getroffen haben, weil das Klingeln hat uns völlig aus dem Konzept gebracht.
Es ging aber alles an den politischen Kampf. Also wir mussten uns dann fleißig reinschmeißen, dass da noch dass das Material für die Kundgebung rausgerückt wird.
Genau. So, und deswegen, jetzt mit etwas Verspätung, sind wir uns hier wieder im selben Raum begegnend. Und seitdem ist natürlich in diesen rasenden Zeiten schon wieder wahnsinnig viel vergangen.
Keiner redet mehr über die Themen, über die wir eigentlich reden wollten.
Genau. Aber und trotzdem wollen wir nochmal an ein, zwei Sachen ansetzen, über die es sich doch lohnt, nochmal ein bisschen zu sprechen. Aber am Anfang nur ein kleines Schmankerl, denn wir sind ja bekanntermaßen ein ostdeutscher Podcast. Und
merkt man das? Ich dachte, wir sprechen Hochdeutsch. Nee, also wenn ich uns höre, denke ich mir, oh Gott, die haben es wirklich geschafft. Das Bundesbürgertum hat geschafft, dass ich meinen Dialekt für asozial halte.
Dass ich mich schäme.
Ja.
Naja, ich habe da tatsächlich auch die kleine Geschichte mal von einem, den ich kennenlernen durfte, in, ich glaube, auch tiefsten Sachsen-Anhalt groß geworden. Eltern, eine von vielen, die nach Bayern umgezogen sind, und der hat noch als Grundschulkind tatsächlich auf die Fresse bekommen, nur weil der Ostdeutsch so Sächsisch gesprochen hat irgendwie, ne? Also Sachsen-Anhaltinisch, Sächsisch ist ja auch nochmal eine ganz eigene Mundart, aber ja, das war schon. Da muss man ja auch mal erwähnen, dass es auch diese Fälle gibt, dass die Leute deswegen auf die Schnauze kriegen. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich natürlich ganz mit leichten Schmunzeln zur Kenntnis genommen habe. Ich habe heute einen Podcast gehört mit dem eventuell zukünftigen CDU-Ministerpräsidenten Sven Schulz aus Sachsen-Anhalt. Und ganz am Ende ging es nochmal ein bisschen darum, und da merkt man die DDR nach wen, und das war vielleicht doch nicht alles schlecht vorhanden war, weil er sich nochmal mit seiner Frau wohl dafür stark gemacht hat oder beide nochmal betont haben, sie haben getrennte Konten, ihnen ist es wichtig, auch eigenes Einkommen zu haben. Es war ihnen wichtig, dass die Frau eben auch einer Tätigkeit nachgeht, und haben nochmal sehr eine Lanze dafür gebrochen, dass es hier so eine Kita-Landschaft gibt, die es ja in Westdeutschland nach wie vor in dieser Fülle nicht so gibt. Und ich fand natürlich, ne, das kennt man irgendwie alles, aber es war natürlich dann trotzdem nochmal so interessant zu hören, weil es ja eben aus dem Mund eines doch letztlich sehr konservativen CDU-Politikers kommt, und man merkt so, da ist die DDR-Hegemonie, die knabbert noch irgendwo im Hinterkopf.
Ja. Ich glaube, die können das schon sehr gut trennen. Also sind immer noch Kommunistenjäger, aber...
Das sicherlich.
Finden bestimmte Aspekte. Ist ja wie mit der, hatten wir auch geklärt mit der AfD, dass da die Nähe, die soziologische Nähe schon da ist.
Ja, voll.
Zwischen so einem deutschen Spießertum und so einem DDR-Traumbürger, der die ganze Zeit quasi apolitisch ist und... sich da immer in der Gartenanlage rumtreibt.
Ja.
Und
Freiheit.
Genau. Und sich natürlich in Betrieb einsetzt und in einer Hausgemeinschaft und was es nicht alles gab, aber eben nicht überzeugend, nicht eigeninitiativ, sondern einfach nur mitschwimmt. Und das sind ja auch Traumwähler der CDU und der AfD, glaube ich.
Ja, das stimmt schon. Naja,
aber darauf
und trotzdem sage ich mal, ist es mir lieber, als wenn dann irgendwie sozusagen der Haupternährer klar ist in der Familie und diese Kita-Dichte natürlich eben tatsächlich etwas ist, was sich auch bis heute vorzieht, ne? Oder ja, dieses Selbstverständnis.
Wir kommen immer wieder zu dem Punkt, dass es, da sollten wir auch dranbleiben, da sollten wir uns nochmal wirklich schlaue Köpfe holen und mit denen darüber diskutieren, über dieses Idealbild. Ist der bundesdeutsche Mensch, ja, zwischen 1965 und 1989 oder 95 irgendwie so in dem Dreh, so dieser Mensch, dieser bundesdeutsche Mensch ist so das Idealbild, und da gibt es so Ideallinien, die auch, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die im Westen so eingehalten, da muss, also, dass du das wirtschaftlich schaffst, dass nur ein Verdiener, also ein Einkommen für eine ganze Familie ausreicht. Soweit ich da historisch nachgelesen habe, war das für die meisten Menschen utopisch. Da musste immer noch das zweite Einkommen dazugehören, um da irgendwie stabil ranzubleiben und überhaupt so ein westdeutsches Idealbild zu haben, dass du dann eben sagst, okay, dass du in Urlaub fahren kannst oder dass du irgendwo dir Sachen leisten kannst, weil... Als normaler Arbeiter kommst du mit einem Gehalt, kannst du keine Familie ernähren. Wenn wir jetzt sagen, Familie besteht eben auch noch aus Partner und Kindern.
Mhm. Ja. Ja, voll. Nee, voll, auf jeden Fall. Ich denke auch, das ist so ein bisschen so ein trotzdem leicht unterbeleuchtetes Bild. Ich finde es ja immer witzig, es gibt ja innerhalb der AfD da manchmal diesen Knatsch. Da gibt es ja manchmal die Leute, die dann sozusagen so, ich sage es mal, so diesen eher... transatlantischen Flügel, den es ja auch immer noch so gibt.
Gibt es den noch?
Naja, ja, ich denke schon, dass es den auch so gibt. Und den wird ja dann manchmal auch vorgehalten, so, ja, am Ende wollen die ja nur so ein bisschen so eine CDU der 80er irgendwie wiederbeleben.
Ja,
ne?
Auf jeden
und
Fall.
So, also, dass sie so ein bisschen, da wird dann immer, glaube ich, Drecker oder so heißt der, so ein CDU-Mitglied, der dann irgendwie da ja auch so erzkonservative Vorstellungen hatte, so, also wahrscheinlich auch rechter Flügel innerhalb der CDU, aber eben, wie gesagt, immer noch Teil der CDU und das wird ja so auch innerhalb des AfD-Umfelds, wie gesagt, dann manchmal kritisiert.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Wähler quasi so einen nationalrevolutionären Kern der AfD irgendwie besonders toll finden. Also die meisten, ich glaube, die meisten wünschen sich die AfD wirklich als so eine CDU der 80er Jahre mit den gleichen Versprechen und den gleichen Ergebnissen, die dann Deutschland in den 80er Jahren, wo das quasi das vermeintliche Paradies war, was es ja nicht war. Was es ja auch nicht war. Aber es wird eben sehr gut geschrieben in der deutschen Geschichte. Also diese Bundesrepublik gilt ja irgendwie immer als so eine super Erfolgsgeschichte für alle.
Ja, na, wer schreibt denn die Geschichte?
Der Sieger. Aber dass wir, also, ja, denn ich glaube, dass keiner über die Armut in der Bundesrepublik irgendwie spricht oder über diese vielen Geschichten, die ihm nicht erzählt werden, sondern es geht halt immer dieses, also ich glaube, tiefer als tiefer soziologisch als Manta Manta. Ja, wo, das war dann so die unterste Schicht, die man sich denn so in der Bundesdeutschen Republik noch vorstellen könnte. Irgendwie, ja, naja, klar, Proleten, aber ein schnelles Auto können sie sich noch leisten. Und tiefer ist dann quasi nie gegangen, obwohl es da bestimmt noch genug Menschen gab, die dann tiefer gefallen oder tiefer lebten, die aber dann gar nicht um dieses Ideal wird dann halt einfach so weitererzählt. Mhm. Der Typ, der Mann arbeitet in ganz normalen, ja, keine Ahnung, ja, was weiß ich, Handwerkerjob und kann dann halt eben noch drei andere ernähren. Da frage ich mich wirklich, was macht dieser Mensch? Was
voll.
Muss ja mit 8.000 nach Hause kommen.
Das, ja, wahrscheinlich. Das
schaffst du als Handwerker ja auch nicht.
Nee.
Wer soll das bezahlen?
Ja,
aber egal, das sind da müssen wir uns mal die richtigen Leute einladen, die uns da unsere steilen Thesen, die wir haben, dann nochmal unterfüttern. Nicht, dass wir völlig auf dem Holzweg sind und erklärt bekommen, wie gut das eigentlich alles war und dass das alles nur diese DDR-Propaganda ist, die in uns schlimmert. Dieser Hass auf den Westen.
Ja, kriegen wir nie abgeschüttelt. Nee, aber
das ist der schwarze Kanal.
Ja, aber popkulturell hätte man, weil du gerade Manta Manta erwähnt hättest, hatte ich letztens mit, habe ich auch amüsiert zur Kenntnis genommen, hier Delitzsch, Kleinstadt etwas vor Leipzig, eine dieser vielen Kleinstädte, wo Infrastruktur mittlerweile natürlich auch ziemlich zurückgefahren ist und die auch mal vor einigen Jahrzehnten noch ein Kino hatten. Und die hatten lustigerweise letztens mal für ein Wochenende dieses Kino aufgemacht und da gab es dann quasi so, wie als so ein Double Feature, Manta Manta und Go Trabigo. Da konntest du gleich so quasi
so als Antagonisten.
Ja, also ich weiß, gut, ich lehne mich jetzt so sehr aus dem Fenster, ich weiß nicht, ob die tatsächlich, also die liefen auf jeden Fall beide an diesem Wochenende, ich weiß nicht, ob die so hintereinander liefen, es wäre so auf jeden Fall geil gewesen.
So wie Star Trek und Star Wars oder sowas, ja.
Ist der Manta oder Trabi?
Ist der Manta oder Trabi?
Gibt es übrigens, habe ich auch gesehen, letztens eine schöne ostdeutsche Rockband mit dem Titel Trabi-Reiter. Hat sich auch wieder gelernt. Auch richtig gut. Habe ich mir ein Video angeguckt, ganz klassisch, in irgendeiner...
So ob die das geschafft hätten, so als Onkels im Westen durchzukommen? Weil die
Onkels sind ja,
die den ostdeutschen Geist einfach mal richtig...
Naja, wir sind doch jetzt auch schon wieder hier quasi im direkt Leipziger Umland. Die Deutsche Front. Die haben ja sogar hier im Felsenkeller gespielt. Scheint also jetzt nicht... Naja, scheint jetzt nicht ganz so schlimm zu sein, scheinbar für einige. Die machen ja schon so ein bisschen dieses Ding mit, wir sind halt irgendwie ostdeutsch und wir sind aber hier lokal verankert. Die machen da zum Beispiel in...
Da denke ich eher Feine Sahne Fischfilet, weil das war aber so eine, vielleicht auch eine sehr gute, so wie Manta Manta und Go Trabigo, das sind quasi Feine Sahne Fischfilet versus Onkels.
Sehr stark.
Rechts versus links.
Frankfurt
Main versus.
Ja, das könnte aber heute wunderbar funktionieren. Ich glaube, die Onkels, die hätten da gar kein Problem mehr damit. Also, ich weiß nicht.
Ach, glaube ich nicht. Die waren schon.
Ach, Wurscht, reden wir nicht über die Onkels. Aber wir waren vorhin, eigentlich hast du ein ganz gutes Stichwort geliefert. Du hast ja vorhin erzählt, nationalrevolutionär und dass du da wenig Hoffnung hast. Also was ja immer...
Lieber okay, wenig Hoffnung.
Das klingt nein, jetzt merkwürdig. Nein, nicht wenig Hoffnung, aber du siehst jetzt nicht ganz so diesen nationalrevolutionären Impuls innerhalb
in der... In der Wählerschaft nicht.
Genau, ja.
In der Wählerschaft. Also ich glaube, in der AfD ist das... ich glaube, die haben sehr viel... also gerade können wir jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also in Sachsen und Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die NPD war früher auch ein politischer Faktor hier. Mit mehr in Sachsen.
Na, 9, irgendwas
Prozent. Genau. Also wirklich mit einer entsprechenden Basis. Ja. Und die wurde ja von der AfD quasi auch einmal geschluckt. Voll. So, und das ist klar, dass natürlich eine jetzt vielleicht nicht unbedingt die politischen Kader nicht übernommen worden sind, aber bestimmte Haltung und ein bestimmtes Wählerpotenzial.
Ja, total. Ich finde das ja bis heute so crazy. Also man hat halt damals, wenn man sich so als Antifa mit diesen ganzen Kameradschaften rumgeschlagen hat und eben auch mit NPD und so, also diese ganzen
Slogans. Ziemlich nah war.
Ja, ey, wenn du wenn das... Europa der Vaterländer, was halt heute so ganz leicht über die Lippen geht, so das war halt so deren Slogans oder zum Beispiel dieses ganze Ethnopluralismus-Konzept, weißt du, das kenne ich noch so aus irgendwelchen Antifa-Zirkeln aus den 2000ern, wenn die sich dann mit denen auseinandergesetzt haben, heute völlig, völlig en vogue, also das ist halt so völlig anerkanntes Konzept irgendwie und so und das ist schon, ja, also das ist eben das, was ja eben viele beschreiben, dass da halt eben auch wirklich da einiges aus der Schmuddelecke geholt wurde und mittlerweile
genau
ganz easy über die Lippen geht.
So. Und ich denke, dieses bestimmte Wählerpotenzial, das haben die natürlich mitgenommen, aber dieses wirklich Massen, dass die dann eben bis zu 40% kommen, das kommt nicht aus diesem Milieu, dass dann eben so eine nationale Revolution oder irgendeine Art von wirklich revolutionären Charakter hat. Das kann ich mir, wie gesagt,
ja, bei der
AfD vorstellen, dass die jetzt hier nochmal mit den Kameradschaften zusammen einen 1. Mai auf Marsch machen oder sowas.
Nee.
Was ja früher...
Ey, das ist eh lustig, ne? Weil ich habe letztens in so einer Telegram-Gruppe erst gelesen, da gab es so die Frage, sagt mal, gibt es eigentlich diesen 1. Mai irgendwo einen zentralen Nazi... eine zentrale Nazi-Demo und die Leute brauchen noch Support, weil das war ja damals eigentlich so, da war immer gesetzt, es gibt irgendwo ein zentrales Ding.
Und das fand ich halt immer schlecht. Und deswegen bin ich ja dann in antikapitalistische Gruppen gegangen, die ganz klar gesagt haben, 1. Mai auf keinen Fall hinter Nazis hinterherfahren. Aber das war in Ostdeutschland das Thema. 1. Mai, wohin geht's? Blauen.
Ja.
Keine Ahnung, Erfurt.
Naja, voll. Ganz lange Leipzig.
Schwerin, wo treffen sich die Nazis diesmal?
Gibt ja auch bis heute das Gerücht, dass zum Beispiel die revolutionäre 1. Mai-Demo in Berlin, die ja mal 18 Uhr startet, dass sie deswegen so spät startet, damit immer vorher es möglich war, dass sie erstmal in Leipzig irgendwie den Nazi-Aufmarsch verhindern und man noch die Möglichkeit hatte, später in Berlin an dieser Demo teilzunehmen.
Das klingt sehr euphemistisch. Ich glaube, die haben die Dunkelheit gebraucht.
Das kann natürlich auch sein.
Aber ich weiß es nicht. Ich war ja mehrfach da. Es war erstaunlich. Also, das waren meine ersten Demos mit Militanz, die in fünfstellig waren. Also,
in Berlin jetzt, meinst du?
Naja, ich kannte als junger Punker natürlich auch schon die Demonstrationen, Antifa-Demonstrationen mit mehreren tausend Leuten. Das war früher jetzt nicht untypisch, aber dass da so eine riesengroße 10.000 Leute-Demo und da spielt Atari Teenage Riot auf dem Truck und das ist ein Truck und Tausende gehen da lang und genau. Aber die Bullen haben uns ziemlich zerkloppt dann.
Ja, schon.
Das war schon.
Ja, ich habe auch immer Berliner mit verbunden, mit Leuten, die auf dem Dach rumstehen und irgendein Bengal unter Hand halten. Das war doch auch.
Ja, das stimmt. Also, es war, wie gesagt, es ist auch, da haben eigentlich, ich kann mich erinnern, dass da, jetzt fangen wir hier wieder mit nostalgischen Schwachsinn an, aber.
Ich war schon mal das Lagerfeuer im Hintergrund.
Opa erzählt vom Krieg, mal wieder. Ja, kann ich mich jedenfalls erinnern, dass da nicht nur Einstein geworfen wurde und nicht nur eine Person hat geworfen, sondern quasi alle, die da waren. Hm. Und zwar auch das Viertel. Also, ja. Es war schon.
Bürgerkriegsähnliche Zustände.
Ich glaube, dass ich möchte das jetzt gar nicht super immer entpolitisieren. Ich möchte es auch nicht super politisieren. Mhm. Ich glaube, da hat sich aber sehr viel Frust von vielen Menschen auf die Polizei entladen. Und es ist ja auch erstaunlich, wie die Polizei und die Stadt Berlin das ruhig gekriegt haben. Und die haben es, glaube ich, eher über andere Konzepte, also nicht über Militanz, also dass man das genau, sondern die haben das, glaube ich, sehr geschickt über, wie kann man so einen sozialen Protest irgendwie so auflaufen lassen. Und das ist ihnen gelungen, glaube ich. Ja, ich glaube, die grundsätzliche Auseinandersetzung, die grundsätzliche Bereitschaft, sich mit Polizisten zu prügeln und dazu, die ist immer noch da. Aber wenn dann eben wirklich, wenn du da so diesen Funken rausnimmst, kannst du, und dann halt wirklich so vereinzelt, kannst du es, glaube ich, sehr gut unter Kontrolle haben. Mhm. Muss man sagen, Gratulation an die Stadt Berlin. 1. Mai.
Gut gemacht.
1. Mai kann man endlich in Ruhe genau hinfahren und ein Bier trinken, wie es sich für den 1. Mai gehört.
Aus Traditionsgründen wird wahrscheinlich immer noch die eine Sparkasse dort am Kotti immer zugenagelt, aber das war es dann auch schon.
Ja, wer weiß. Ich war schon lange nicht mehr da.
Macht ja lustigerweise der Netto hier in Konnewitz auch häufiger. Die nageln sich auch manchmal zu und ich frage mich jedes Mal, da ist noch nie was passiert am 1. Mai, weil der 1. Mai ja sowieso hier jetzt nicht so zelebriert wird, so wie in anderen Demos, in anderen Städten.
Ja, da müsste man ein bisschen über die Geschichte, weil soweit ich weiß, hat der Netto ja auch mal irgendwas anderes verdrängt.
Ja, ja, klar.
Und da gab es dann eine gewisse Frustration der Bürger.
Aber das ist ja auch so saugeil. Okay, jetzt haben wir, das ist die letzte Lokalgeschichte. Aber da merkt man wirklich, wie so ein Stadtteil sich verändert. Bevor dieser Netto auf der Bornaschen Straße hier in Leipzig-Konnewitz entstanden ist, ne, da hast du ja schon richtig erwähnt, da gab es einen anderen Supermarkt.
So. Ja.
Und auf diesem Parkplatz stand ja mal das Lazy Dog, stadtbekannter Späti hier in Leipzig.
Auf jeden Fall ein Stadtteil bekannter
Laden,
wo Hot Dogs
unter anderem
verkauft worden sind, genau. Und der ein Anziehungspunkt für viele
hartfahrende
Menschen.
Und der Flyer-Treffpunkt schlechthin.
Und genau, wenn du wissen möchtest, welches Konzert dieses Wochenende geht oder was sonst noch so ansteht.
Dann, und der wurde ja dann quasi verdrängt. Da hieß es halt, da kommt ein Netto hin und genau, der Parkplatz wird da halt auch hingebaut.
Wut und Rache.
Und dann war halt richtig Rage und da brannten auch mal Bagger und alles, hat alles nichts genützt. Netto wurde gebaut und dann sind wir jetzt ja natürlich im nächsten Schritt und dann musste ich ein bisschen lachen, da sind jetzt ja so eine Luxus-Apartments, nennt sich das dann so, möblierte, völlig überteuerte Einzimmerbuden für irgendwelche Studis. Und dann gab es dann unten so Graffitis, Netto bleibt.
Wir müssen uns auch mit dem armen Netto solidarisieren.
Genau. Ja, wirklich. Da war wahrscheinlich die Sorge groß, dass jetzt so ein Dance-Biomarkt hier reinkommt. Und dann,
oh, bitte nicht.
So, lieber Netto. Naja, so verschieben sich die Kämpfe halt.
Das stimmt. Es ist ja auch nicht, also mir, da ist auch immer sehr viel natürlich eine oberflächliche Politikanalyse dabei.
Ja.
Und eher so ein gewisses Unbehagen, was dann die Menschen haben, Veränderungen und deshalb eine sehr große Wut dann immer irgendwo, wenn da irgendwas Neues kommt, ein Aldi irgendwo, wobei jetzt ein Aldi nicht das Problem ist, ne? Aber keine Ahnung. Ich denke, das ist menschlich.
Ja, ja.
Man sollte das, wie gesagt, auch nicht immer klein oder groß reden, dass Leute eben sagen,
ist halt am Ende Dorf und das schnappt jetzt gerade irgendwie dein lokalen.
Genau, das ist immer so, ne? Irgendwas Lokales wird verdrängt und ob es das was Besseres wird oder nicht, steht vielleicht noch ein Stern und deshalb regt man sich.
Ich hoffe ja insgeheim, dass diese altbewährte Fleischerei ebenso auf der Bornaschen, dass es die mal irgendwann, und dann gibt es hier so einen richtigen Streit zwischen Veganer-Szene und diejenigen, die noch das alte Handwerk hochhalten und das hier diesen Laden schon seit Ewigkeiten
gibt. Ich hoffe eigentlich, dass diese, Gott sei Dank hört ja keiner diesen Podcast. Deswegen, ich glaube, Konnewitz wird zu sehr gehypt immer von vielen.
Ja,
das ist halt alles. Selbst unsere Polizei sagt, ja, es gibt in Leipzig ganz andere Schwerpunkte von der Szene, ja, also die im Leipziger Osten oder Leipziger Westen ist und Konnewitz ist halt bloß irgendwie ein Stadtteil, aber du weißt halt, wenn irgendwer vom Außen kommt und das Wort Konnewitz hört, hat er sofort ein Bild, das ist dann
Ich rate auch wirklich zu Silvester, wer Bock hat auf Action, geht in andere Stadtteile. Also was ich da manchmal lese, was da in Paunsdorf oder sonst wo abgeht, da denke ich mir...
Das ist jetzt richtig, ja.
Da denke ich mir jedes Mal, das ist ja alles Kindergarten, was am Konnewitzer Kreuz stattfindet. Aber
genau.
Man muss die richtigen Leute kennen wahrscheinlich.
Das musst du, oder? Man muss die richtigen Jugendlichen, aber
ja. Da fallen wir, glaube ich, Bock haben auf Action.
Die, genau, die ja. Bis eins raus dürfen.
Sieht's aus.
Und dann,
gut.
Genau, wir waren bei der AfD und bei der...
beim nationalrevolutionären Flügel.
Genau, den genau. Höcke-Flügel.
Genau.
Der wirklich, ich verstehe, also gut, das müsste man vielleicht auch nochmal analysieren, das Höcke Nationalsozialist, würde ich sagen, am ehesten in der AfD.
Mhm.
Da hätte der so wirklich diesen nationalsozialistischen Flügel, also ich meine jetzt Sozialismus nicht als Sozialismus, wie wir uns vorstellen, sondern eben... quasi so als ein, nicht unbedingt als ein Projekt von 50 Wirtschaftsweisen, wie das bei Lucke angefangen hat mit der AfD. Das war ja, glaube ich, so ein kleines und mittelständisches...
die Professorenpartei.
Genau, die Professorenpartei. Da ist Höcke ja nicht drin, sondern der hat das ja, glaube ich, immer eher so als so ein, das vom deutschen Handwerker.
Ja. Naja, weil es ja immer so, trotzdem bei dem finde ich ja, wenn man dem auf den Leim geht, dann trotzdem immer so albern ist, weil wenn der dann immer so mit seinem Background so als so Lehrer, dann
Bürger.
Ja, also wirklich so richtiger Bildungsbürger.
Amtentum.
Das ist auch für mich so eine gewisse Spielart von so einem LARP-Game, das der dann immer betreibt, wenn er sich dann immer so als...
Das ist aber in der Politik ja immer so.
Ist ja immer so, das stimmt schon, aber ja, also ich sag mal so, da geht für mich das Modell Malermeister Kupala geht für mich ein bisschen mehr auf.
Dem merkt man das aber irgendwie auch noch mehr an, dass er Malermeister ist. Ne?
Auf jeden Fall schon, ja. Also das ist, haut dann irgendwie noch mal mehr an als Björn Höcke. Entschuldigung. ja, auf jeden Fall. Ja, der ist es halt. Und auf jeden Fall dem nationalrevolutionären Flügel, wo sicherlich eben Höcke eine der Lichtgestalten ist, den wurden ja jetzt ein bisschen die Flügel gestützt.
Ja,
denn, schönes Wortspiel. Seit gut zwei Wochen, glaube ich jetzt, geht ja wieder eine ganze Prise Freiheit durch Europa.
Geht es wieder in die richtige Richtung, stimmt.
In die richtige Richtung, genau. Denn,
auf in den Krieg.
Genau,
in den
Osten. Das große Modellprojekt Orban ist jetzt ad acta gelegt. Und ja, also ich weiß ja nicht, was hat diese Abwahl mit dir ausgelöst? Also es gibt jetzt natürlich viele Stimmen, die jetzt halt sagen, okay, da bricht jetzt gerade so ein bisschen deren ja, nationales Disneyland irgendwie zusammen, was sich dann doch irgendwie mal viele so vorgestellt haben. Ich habe jetzt in der letzten Zeit gerade eben aus diesem völkischen Lager mal so ein paar Textchen gelesen. Auch es gab ein längeres Gespräch zwischen den Betreibern von diesen Organisationen 1%, die sich ja so als, ja, das ist wahrscheinlich so die größte rechte NGO, wenn man so sagen möchte, die sich da, glaube ich, auch viel mehr von so linken NGOs abguckt, aber das natürlich alles auf patriotisch macht. Und was ich ein bisschen amüsant finde und auffallend finde, ist, dass die ja jetzt alle so ein bisschen einen auf Orban kritisch machen, so im Nachgang. Also es ist so ein bisschen, ich kann mich schon noch erinnern an all die ganzen Einspieler und Bücher, die da gedruckt werden und immer so, schaut hin, was passiert da in Ungarn und das ist so ein bisschen ein Leuchtturmprojekt und
Ungarn war irgendwie so das Kuba oder
ja, so genau.
von den Rechten, ja. Die dann, wobei Kuba ja jetzt auch kein, oder keine Ahnung, aber dieses da hast du die Welt noch in Ordnung.
Ja, ja.
Da kommt die EU nicht mit ihren bösen Fingern hin und macht da alles kaputt.
Ja, ja, also.
Oder der, wie heißt der, Soros?
So, genau.
Soros. Aber genau, das ist eben genau der Punkt. Also, es war für mich immer, ich war selber nie in Ungarn, auch nicht als DDR-Bürger.
Mhm.
Wobei Ungarn da ja auch ein Land war, was eben weit freiheitlicher regiert wurde als jetzt die DDR oder Polen.
Mhm.
Ja, also Polen war ja eine Militärdiktatur, DDR war ja ein ziemlich preußischer ja, Polizeistaat und die Ungarn hatten das da irgendwie, die ungarischen Kommunisten in so eine andere Richtung gelenkt, die so ein bisschen freiheitlicher war.
Es gab ja auch immer zum Beispiel, das ist jetzt wahrscheinlich so absolutes Nischenwissen, aber es gab ja zum Beispiel auch mit der Budapester Schule gab es immer auch so eine marxistische Strömung, wo wahrscheinlich Agnes Heller so eine der bekanntesten Philosophinnen aus der Ecke ist, die auch schon zum Beispiel immer so ein, naja, so eine linke, dissidente, marxistisch-philosophische Strömung dargestellt haben.
Ja, ne? Gut, genau, würde ich sagen, ist jetzt in Ungarn lange Zeit nicht mehr.
Da ist nicht mehr so viel passiert,
genau. Nicht mehr so viel passiert und war aber irgendwie offensichtlich ein großes Ziel für viele rechte Menschen, die jetzt, ich würde gar nicht sagen, junge Menschen, glaube ich gar nicht, eher so wirklich Senioren, also Rentner. Oder vielleicht auch so Leute, die ja eben schon Deutschland abgeschlossen hatten und dann eben gesagt haben, naja, aber Ungarn unter Orban, da ist nochmal die Welt in Ordnung, da
ja,
gucke ich raus, keine Windräder, keine Solaranlagen, alles weiße Menschen, alles hetero,
ja,
das Paradies. Ja, hatte ich im Internet viel drüber gelesen, ob das jetzt wirklich stimmt. Also auch diese Ideen, die da verbreitet wurden, dass das eben alles so blühende Landschaften wären, das wage ich zu bezweifeln, also in Ungarn.
Also das, was ich so in der letzten Zeit auch nochmal, was man dann immer so in der Nachbesprechung dann so hört, war ja schon eher so gegenteilig.
Genau, weil jetzt kommt es offensichtlich raus, dass Ungarn eben doch nicht das Paradies war. Ja, vielleicht in der politischen Unterdrückung von Minderheiten auf jeden Fall, aber nicht, dass kein wirtschaftlich blühendes Land oder dementsprechend. Und ja, genau. Ich habe mich jetzt mit der Ungarnwahl natürlich auch beschäftigt und auch mich sehr gefreut darüber, dass Orban abgewählt wurde. Mir ging es jetzt gar nicht um die Wahl des anderen. Von dem weiß ich jetzt nicht, was ich halten soll. Würde ich jetzt, habe mich auch jetzt da nicht so informieren können, dass ich jetzt wirklich sagen würde. Also ich habe mal so auf ungarischen Antifa-Seiten geblättert, aber da gibt es keine englische Übersetzung. Und ich wollte mir das jetzt.
Das ist doch so eine leichte Sprache, ich weiß nicht, was das Problem ist.
Finno-Ungarisch? Ja. Nee, nicht für mich, aber genau, müsste man mal schauen, was du da so rausgefunden hast, weil ich kann nur sagen, ich hoffe jetzt, dass das dass jetzt quasi in Ungarn einfach wieder eine europäische Normalität herrscht. Und das meine ich jetzt gar nicht so als positiven Aspekt, aber eben, dass eben die Wahlsituation so ist, dass da eben wieder ein normales Parteiensystem entsteht, wo dann eben nicht wieder zwei Blöcke gegeneinander spielen. Also wo jetzt wirklich auch wieder so eine Diversität hervortritt, die ja in einer modernen Gesellschaft eben vorprogrammiert ist, wo dann eben Leute eben auch nach ihren ökonomischen oder politischen Interessen wählen können, weil wenn du jetzt wirklich nur den Typen wählst, um Orban loszuwerden, und der Typ scheint ja irgendwie auch eher so ein wertkonservativer Typ, Mensch zu sein, sieht das für mich ja nicht nach einem freiheitlichen Schritt aus, sondern einfach bloß ein Schritt, man verhindert Schlimmeres und schafft es vielleicht einfach wieder noch einen Weg zurückzufinden. Vielleicht etwas, was in den USA auch passieren könnte, wenn Trump verliert, weiß ich nicht. Aber du hast dich doch, glaube ich, da ein bisschen tiefer reingefuchst, ne?
Naja, also klar, ne, ich will jetzt auch ein bisschen nicht zu viel. Ich finde es halt auf jeden Fall den Punkt, den du jetzt gerade gemeint hattest, so, ne, mit diesen, dass da vielleicht auch nochmal eine andere Fülle darstellt an Ansichten und vielleicht auch der allgemeine gesellschaftliche Streit miteinander vielleicht auch einfach transparenter ist. Da, sag ich mal, ist das so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, was ja alle feststellen, was ja in den ganzen 16 Jahren unter Orban nicht stattgefunden hatte, ist ja wirklich, dass diese Opposition, wie das ja in vielen Ländern der Fall ist, wo man quasi von autokratischen Regimen redet, ist ja, dass die Opposition, muss man ja immer dazu sagen, auch heillos zerstritten ist. Das gehört ja immer zur Wahrheit dazu, wie sich solche Regime auch halten können. Und das ist ja jetzt in Ungarn gerade das große Glück oder wohl das ja, spektakulärer Moment gewesen, dass die sich tatsächlich dann mal alle so mal vereinen konnten, dann mehr oder weniger, oder sich mal auf eine Person einigen konnten. Und das bringt natürlich mit sich, dass man im guten Sinne jetzt sagt, okay, das ist jetzt aber dann eben auch so eine Palette an unterschiedlichsten Perspektiven. Und das kann dazu führen, dass halt sozusagen auch deswegen der Bogen jetzt weiter gespannt ist. Ich meine, all die Leute, die zum Beispiel auf so gesellschaftspolitische Themen schauen, die haben ja alle sehr aufgehorcht, als in der quasi ersten großen Rede dann auch gesagt wurde, ne, es ist mir völlig egal, wer wen liebt, so. Da haben natürlich alle so aufgehorcht, weil zum Beispiel diese ganze LGBTQI-Frage, die wurde ja eigentlich immer sehr ausgeklammert, was auch einige immer kritisiert hatten. Und andere sagen aber natürlich, das war strategisch genau richtig, dass er sich wirklich super auf diese Korruption eingelassen hat, weil der kommt aus diesem Fidesz-Lager, der muss es wissen, der kommt aus dem Maschinenraum. Und das war am Ende erstmal entscheidender, um jetzt die Wahl zu gewinnen. Und jetzt könnte man halt sagen, da ist, wie gesagt, jetzt so eine ganze Palette an unterschiedlichsten Oppositionskräften und vielleicht bringt das eben auch unterschiedlichste Vielfalt an Streitigkeiten wieder mit sich. Kann natürlich aber eben auch dazu führen, wie man das ja auch schon manchmal in Ländern beobachten konnte, dass dann halt eben erst richtig die Kämpfe ausbrechen und man sich dann vielleicht doch wieder auf die Kernthemen zurückzieht, die einem persönlich wichtig sind und dann kann vielleicht eine Fidesz oder eine andere Partei, die es ja auch gibt in Ungarn, die sozusagen so rechts neben der Fidesz agiert, dass die dann vielleicht auch so ein bisschen wieder Leute versammeln können hinter sich, weißt du?
Sehe ich auch. Also diese Situation, dass eben erstmal nur ein Gegenkandidat gewählt wurde, jetzt nicht unbedingt eine politische Richtung und dass sich da jetzt nochmal sicherlich Sachen ausdifferenzieren werden. Was ich aber so oder so als Erfolg sehe, ist erstmal, dass diese Orbán und Fidesz, dieser Durchmarsch quasi gestoppt wurde. Mhm. Und jetzt ganz klar ist, okay, die werden es ja auch nicht mehr so einfach haben, ja, weil dieses Momentum weg ist.
Ja.
Und dieses Momentum war ja eben auch ganz wichtig für die Rechten. Ja. Mhm. Da ist einer, der stellt sich eben gegen die EU, sagt eben nein, Russland ist irgendwie doch das Coole. Naja, ich weiß nicht, ob der es so direkt gesagt hat, aber auf jeden Fall, die EU will nur Krieg und nicht mit mir. Und genau.
Das finde ich,
glaube ich, auch ganz viel gegen Einwanderung, ganz viel gegen Sinti und Roma gearbeitet, also der Orbán als
Fidesz. Ja,
und auch sehr hart auf arme Menschen eingedroschen. Und wie gesagt, dass das jetzt erstmal gestoppt wird, erstmal, dass es nicht schlimmer wird, ist ja schon mal ein Erfolg.
Mhm.
Wir haben ganz tief stapeln wir jetzt schon.
Ja, ja.
So, ja. Und jetzt eben zu sehen, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, die Situation für einzelne Interessensgruppen oder Menschengruppen oder für eine Klasse, für unsere Klasse irgendwie besser zu machen. Das ist mir schon wichtig. Da weiß ich jetzt bloß, weil ich jetzt mit dem ungarischen System mich nicht so gut auskenne, würde ich da erstmal abwarten, dass die Rechten, und zwar auch die deutsche Rechte, damit auf die Schnauze gefallen ist. Das ist ja eigentlich das ein positives Ergebnis, weil die konnten Ungarn immer irgendwo verkaufen als etwas, was es auch hier in Deutschland zu erschaffen gilt.
Mhm.
Und denen ist das natürlich auch auf die Füße gefallen.
Mhm.
Weil wenn da die Bevölkerung eben in Massen sagt, nee, wir haben keinen Bock, ist das ja damit kannst du ja keine Werbung machen.
Das ist nicht sexy.
Es ist nicht sexy.
Und das ist aber wirklich eben auch ein Punkt. Ne? Ich tue mich jetzt ja immer ein bisschen aus guten Gründen ja immer ein bisschen schwer, von Volk und Volkswillen zu sprechen. Aber natürlich ist es halt einfach ein Faktor, dass, glaube ich, schon immer, wenn so ein gewisser Grad an Menschen und dann auch, ne, eben nicht nur ein bestimmtes Milieu ist, sondern dass er wirklich halt ganz breit und vielfältig aufgestellt ist. Und so liest sich das ja von all denjenigen, die da in Ungarn das beobachtet haben, dass das ja wirklich halt einfach, ne, bis in die letzten Dörfer hinein die Leute da halt einfach so angeschissen waren mittlerweile. Und da deswegen glaube ich, daher rührt zum Beispiel eben auch so eine jetzige Orbán-Kritik und dass man sich nicht mehr so ganz gemein machen möchte damit, weil Klar gab es auch die Stimmen, also in dem besagten Podcast vorhin, da hat der eine dann auch wieder kleinteilig aufgezählt, wie die Open Society Foundation von Soros da wieder haufenweise Geld reingesteckt hat und wie sehr jetzt auch...
Es war also wieder ein Sieg von EU und CIA und...
Genau. So, ja. Ich meine, dass jetzt irgendwie auf EU-Ebene da manche Leute in einen absoluten... interessanten Taumel, sag ich mal, verfallen oder in Erfolgsmeldungen verfallen, finde ich jetzt auch immer der Sache nicht besonders hilfreich, ehrlich gesagt, weil das diese ganze Erzählung nur so nährt. Und aber trotzdem ist das natürlich Schwachsinn, wenn man sich jetzt vormacht. Und was ich ja wirklich ein bisschen witzig finde, auch da ist ja jetzt so eine deutsche Rechte so kritischer, weil J.D. Vance, der war ja noch kurz vor der Wahl, war der ja auch in Ungarn.
Das hat nicht geholfen.
Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, das hat den Ganzen eigentlich fast noch mehr irgendwie schlecht getan. Und ich finde es ja immer nur ein bisschen witzig. Also, ne, man hat das ja auch bei der Argentinien-Wahl gesehen. Ich meine, Trump, der ist ja bekanntermaßen einer, der lässt die Hosen runter, der sagt ganz klar, wie es ist. Und der sagt dann halt auch ganz klar, also auf Argentinien bezogen war es ja damals mit, da gibt es diese und jene finanzielle Unterstützung, aber da möchte ich auch, dass ihr Milei wählt. Also glasklarer kann man sich eigentlich in irgendwelche ausländischen Wahlkämpfe halt einmischen. Hat jetzt dort natürlich nicht auf so eine ganz krasse Weise stattgefunden, aber ja auch, ne, mit J.D. Vance und absolute Rückendeckung irgendwie so von diesen ganzen Apparatschicks da irgendwie aus USA. Und ja, das wird jetzt auch ein bisschen moniert natürlich, aber trotzdem ist es ein bisschen knuffig. Also man wird immer nicht müde zu erwähnen, wie da jetzt irgendwie irgendwelche liberalen NGOs ganz viele Milliarden da reinbuttern, aber wenn das so im eigenen Lager stattfindet und so glasklar und offensichtlich, dann ja, findet man nicht ganz so gut, aber...
Wäre ja auch sicherlich auch, also das ist ja nicht so, dass die AfD sich jetzt nicht freut, wenn sie mal außenpolitisch Aufmerksamkeit erfährt. Also, mhm. Das sind ja auch immer diejenigen, die sich dann gerade damit brüsten, wenn sie dann auch mal in irgendwelchen Empfangssituationen mit Staatsmännern sind oder sowas, sei es jetzt noch so abwegige Staatsmänner. Hm. Die AfD fährt ja auch zu Putin.
Ja.
Oder, keine Ahnung, die würde auch Kim Jong
wahrscheinlich
jeden eigentlich, glaube ich, sobald das für sie da irgendwie interessant wäre. Aber
auch übrigens, das haben auch schon deutsche Kameradschaften gewusst. Ich kann mich noch erinnern, die legendäre 12.12. Krawalldemo hier in Leipzig.
Stimmt.
Da ist Alexander Kurt, der ist immer mit so einer Nordkorea-Fahne um sich herum, ist der immer rumgelaufen, ja. Also auch da, an alle da draußen, schaut bitte mehr auf die letzten Kameradschaften, die es in Deutschland gibt. Da werdet ihr sehen, wie es in 10 Jahren bei der Rechten aussieht.
Na ja. Aber die, hätte es geholfen, also wer hätte Orban gewonnen, ja, dann hätte keinen gestört, was der J.D. Vance da erzählt oder was dann wer den das unterstützt, das wäre ja dann für die immer nur noch eine Bestätigung gewesen. Und ich weiß nicht, ob die Selbstkritik da wirklich bei der Rechten so weit ausreicht, dass die sich da irgendwie wirklich damit dann auseinandersetzt und sagt, okay, vielleicht ist das nicht immer ein guter Support für die Wählerschaft, wenn man da irgendwo Leute, die einen ganz schlechten Ruf haben in Europa, herholt. Sei es drum. Was mich jetzt viel mehr bei deinen Aussagen irritiert hat, ist jetzt, du hast ein Problem mit dem Volk. Ich dachte, du bist doch hier eigentlich immer einer, der jeder Volksbewegung in Frankreich, wie heißt das, En Marche?
En Marche oder Macron, da bin ich nun gar nicht mit dabei.
Auch die Sammlungsbewegung.
Unter Mélenchon oder wie?
Also, Gelbwesten.
Ja, Gelbwesten, die schreiben wir sofort drüber. Aber ich meine, das Problem ist halt, dass aus wahrscheinlich deutsch-historischen Gründen tut man sich manchmal wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit diesem Volksbegriff. Und ich tue mich ja immer nur dann ein bisschen schwer.
Das ist die Sozialisation der 2000er, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Wenn irgendwer Volk sagt...
Links ist da, wo keine Heimat und kein Volk ist.
Genau. Volk ist auf jeden Fall schon mal, da müssen wir bombardieren.
Genau. Nein, da bin ich natürlich immer mittlerweile sehr viel weichgespülter und sehe das überhaupt nicht mehr so eng, aber es bleibt dabei, dass wahrscheinlich bei mir immer Restskepsis bleibt, wenn irgendwelche Leute sich zum Beispiel aufspielen als ich bin der Repräsentant des Volkswillens oder sowas. Das finde ich immer leicht schräg. Dafür sehe ich dann trotzdem dieses Sammelsurium selbst einer Nation dann doch als zu unterschiedliche Charaktere, die ich jetzt nicht unbedingt unters Volk
Aber
subsumieren
offensichtlich, wie
will.
gesagt, reicht das aus, um also bestimmte Haltungen, soweit ich weiß, waren eben in Ungarn gar nicht auch die ideologischen Diskussionen, der ausschlaggebende Punkt, sondern wirklich die wirtschaftlichen Fragen.
Ja, voll.
Und da gab es offensichtlich eine Mehrheit innerhalb der Bevölkerung und diese Mehrheit, die hat ja für eine Zweidrittelmehrheit gereicht. Und das ist ja dann, also sicherlich das Wahlsystem wird das unterstützt haben, aber das ist ja dann schon, da kann man sich ja dann schon sagen, okay, die Masse des Volkes steht dahinter, hinter der
Ja,
oder
ja.
gegen Orbán.
Deswegen, also das, und wie gesagt, ich glaube, eben wirklich so dieser fundamentale Erfolg, der war halt eben auch nochmal natürlich sehr entscheidend, dass jetzt so darüber gesprochen wird und was ich vorhin meinte, dass jetzt auch innerhalb der Rechten so Orbán-kritisch sich geäußert wird, weil natürlich, das ist, die werden ja auch nie müde, sich als das wahre Volk zu repräsentieren. Also das ist ja quasi deren Kerngeschäft, immer zu sagen, ne, die stille Mehrheit oder die schweigende Mehrheit und ja, wie gesagt, sich immer als die wirklichen Volksvertreter. Ich meine, so ein, wie heißt der aus Österreich von der FPÖ? Oh Mann, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Der nennt sich auf jeden Fall ja auch der Volkskanzler und so. Ne? Das ist denen ja einfach immer ein wichtiges Anliegen und ja, da hat ihn auf jeden Fall Ungarn, glaube ich, da jetzt ganz schön ist da ganz schön in die Parade gefahren. Was das jetzt natürlich erstmal bedeutet, bleibt trotzdem alles spannend so. Ich meine, auf der Gegenseite wurde schon ein 300, 400 Seiten Programmwerk da aufgesetzt irgendwie und zumindest das Ökolager, glaube ich, hat sich auch gefreut, dass da so ein paar Umweltthemen auch drin sind. Man wird jetzt wahrscheinlich sehen müssen, wo die Reise hingeht, ne? Also.
Ja, es ist ja jetzt auch nichts, was wirklich als so ein Leipziger Podcast irgendwie großartig jetzt von uns bearbeitet werden
Gehört trotzdem
müsste.
zum Ostblock. Das ist
Viel,
trotzdem
viel,
Brudervolk.
genau, viel mehr als Bielefeld.
Wir lassen euch nicht fallen.
Seid Teil von
Halt,
uns.
Stand, rotes Budapest.
Ja, genau. Ja, nee, es ist, glaube ich, auch für uns sehr interessant, weil die Wahrscheinlichkeit, so ein Orbán-Gefühl zu bekommen, liegt ja, glaube ich, in Ostdeutschland auch weitaus, oder, ja, also das zu bekommen, diese Gefahr ist bei uns, glaube ich, auch gegeben. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwo in Hamburg wohnst oder in Berlin, glaubst du eben nicht daran, dass da jetzt der nächste Ministerpräsident da irgendwie so ein AfD-Typ ist, aber wenn er dann irgendwie in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, dann denkst du schon, oh Mann,
Wo ich aber auch mal.
das kann auch so ein, wenn die AfD dann so Alleinregierung stellt in Sachsen-Anhalt, was die dann alles machen könnten. Das weiß ich halt auch nicht mal alles, was das bedeuten soll, welche großen Gefahren daraus entstehen. Und deswegen kann man sich da, glaube ich, schon freuen, wenn man sieht, dass das eben mit so einer rechten Erzählung auch nicht immer funktioniert. Dass eben, wenn man sagt, ja, hier, pass auf, läuft zwar in der Wirtschaft scheiße und sieht alles nicht so gut aus und alle Leute hassen uns, aber ey, wir sind ein Volk und eine Nation und eine Regenbogenfahne kannst du bei uns nicht finden.
Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen so das Letzte so zu dem Thema. Ich finde halt eben, es ist für mich einfach nach 16 Jahren Orbán auch nach wie vor Beweis dafür, dass hinter dem, was dann sich eben als völkisch, nationalrevolutionär, sozial, wie auch immer aufspielt, in letzter Konsequenz, dass trotzdem halt sich alles hinter der Nationalfahne versammeln wird und man da jetzt nicht erwarten kann, dass da jetzt wirklich so in puncto Sozialpolitik da die großen Würfe gemacht werden. Das fällt dann am Ende trotzdem hinten runter, weil man sich dann in letzter Konsequenz dann trotzdem immer als nationales Kollektiv begreift und das dann halt eben keine großen Unterschiede sieht zwischen den Einkommen. Das wird dann immer mal zitiert, weil es auch irgendwie immer mal so das als Bild irgendwie braucht. Aber das konntest du schon unter Mussolini beobachten, das konntest du bei Hitler beobachten und das zieht sich...
War klar, dass Hitler jetzt in dieser Diskussion einmal auftauchen muss.
Naja, die NSDAP, ich meine, dass die die rote Farbe irgendwie mit drin hatten in der Fahne und sich als Arbeiterpartei bezeichnen, das hat ja auch seinen guten Hintergrund so.
Hat einen Hintergrund, ja.
Genau, aber das, wie sehr sich das dann quasi auch tatsächlich in der Wirklichkeit widerspiegelt, da wissen wir ja auch, da wurde dann eher den Kapitalfraktionen irgendwie der Arsch geleckt. Und das wirst du, glaube ich, bei diesen Strömungen halt immer haben. Da können die sich halt noch so arbeitertümelnd dann halt hinstellen. Die werden dann dadurch, dass die dann halt trotzdem einfach viel zu sehr immer wieder das nationale Kollektiv als Bezugspunkt Nummer 1 setzen, ne, wird das, glaube ich, immer die zweite Geige spielen, diese soziale Frage.
Gut, das wäre jetzt, du argumentierst jetzt so in die Richtung, also ich verstehe das absolut, kann ein bisschen sagen, das würde ja bedeuten, wenn jetzt ein nationaler so Wohlfahrtsstaat ausgefahren wird, ist das denn besser? Also wenn es wirklich so klappen würde, dass sie dann eben sagen würden, okay, wir machen ja auch eine gute Sozialpolitik, wäre denn die andere Argumentation von denen nicht mehr ganz so wichtig, obsolet? Weil du sagst ja so, okay, die kriegen das ja nicht hin.
Nee, ich würde...
Stell dir mal vor, die kriegen das hin.
Ja, nee, du, ich bin doch ganz ehrlich, ich meine, ich habe auch tatsächlich, ich hätte auch mehr Bammel vor Leuten, die so diese soziale Frage zumindest oberflächlich und vom ganzen Wording her betreiben, als man geht in so einem Vulgär-Libertanismus unter, wie das jetzt ja auch Teile von der AfD halt machen, weil da, glaube ich, wirst du halt nie einen riesen Wurf landen.
Und wenn es den Reichen gut geht. Geht so nein.
Ja, also wenn, gut.
Tropft einfach runter, das wirst du sehen.
Ja. Und
von jeder Milliarde, die verdient wird, kriegst du da auch deinen Euro ab.
Ja, ja, sicherlich. Das hat immer so gut geklappt in der Geschichte. Das stimmt. Ich würde eben nur mein, natürlich nationaler Wohlfahrtsstaat, weil du es gesagt hast, ich würde damit halt nur sagen, Ich sehe einfach die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es eben diesen nationalen Wohlfahrtsstaat halt eben nicht geben wird.
Das ist ja auch spannend, weil was du sagst, bringt uns ja jetzt in die Gegenwart in Deutschland, wenn eben die Junge Union fordert, nur noch Notfallmedizin für Bürgergeldempfänger und keine Ahnung, was ist noch alles Thema?
Basisabsicherung statt Rente.
Genau, Basisabsicherung. Naja, gut. Ja, das ist auch nochmal. Also, die Rente. Oh Gott, wenn ich meinen Schein sehe.
Ja.
Das ist immer so. Das ist nur eine Basisabsicherung, was ich da bekomme.
Ja, stimmt, das ist allerdings.
Okay, aber lass mal das mal dahingestellt. Das ist eben der nächste Punkt. Viel schlimmer kann es die AfD ja auch nicht mehr machen. Also was quasi an manchen Ideen in der bürgerlichen Welt rumgeistert. Und zu sagen, okay, die Party machen wir jetzt ja irgendwie das Licht aus. Das macht ja auch schon die CDU. Deswegen kann ja sozialer Flügel der AfD könnte theoretisch ja auch punkten.
Deswegen auch mal kurze Frage, das habe ich, glaube ich, nie gefragt. Findest du denn AfD-Verbotsverfahren gut oder findest du es scheiße? Weil ich würde ja auch immer sagen...
Das ist eine sehr interessante Frage, weil es wirklich eine... Ich bin immer gegen ein Verbotsverfahren, aber ich habe auch immer gesagt, gerade bei der NPD, das beschäftigt die halt auch. Also wenn die jetzt verboten wird, ist okay, komme ich halt mit klar. Aber weil dann ist er halt weg. Ja, und dann müssen sie sich erstmal neu strukturieren. Bei der AfD ist das albern. Also du merkst einfach auch, dass wie unfähig eben, also da hängt ja so viel mit daran. Die NPD war ganz klar, konnte die als so ein Buhmann-Partei auch, ja, und wer NPD gewählt hat, wurde ja immer... war immer Abschaum, so, ja, das hast du in den Medien so mitbekommen. Und das hat man ja auch bei der AfD lange Zeit versucht, dass man das irgendwie so ein AfD-Ekel à la Böhmermann so fährt und dass das ausreichen würde, eben irgendwie das niederzuhalten. Aber das klappt eben nicht. Und ich glaube, die AfD zu verbieten, unabhängig, ob das richtig wäre, wirkt einfach nur schwach von der Argumentation, weil man es halt nie gelungen ist, die wirklich, also der Politik, ja, der bundesdeutschen Politik nie gelungen ist, diese wirklich irgendwie zu stellen und irgendwie mal klein zu machen. Mhm. Also ich glaube, dass jetzt ein politischer Sieg gegenüber der AfD viel wichtiger wäre, als irgendwie so ein Verbotsverfahren, wo denn die Haltung von vielen Menschen eher so wäre, siehst du, die wollen halt die Opposition verbieten. So, und ich glaube, die meisten wählen ja die AfD meiner Meinung nach nicht, weil die sagen, ich komme 100% mit dem Parteiprogramm klar, sondern eher wirklich als so ein, die versprechen mir eben nochmal die guten Zeiten von früher, dass die nochmal irgendwie rankommen. Und es gibt Probleme, keine Ahnung, mit Integration, Migration, mit sicherlich auch mit der Wirtschaftspolitik, wobei da würde ich jetzt auch immer ein bisschen, das ist auch ein großes Thema. Es gibt jedenfalls Themen, die werden offensichtlich nicht mehr für viele Menschen gut beantwortet. Mhm. Und deshalb wählen die AfD. Und ich würde mir mehr Sorgen machen, wenn die AfD mehr Parteimitglieder bekommt. Also wenn die quasi so einen Boom bekommen. Das wäre für mich, glaube ich, eine größere Gefahr. Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass sie eben gewählt werden, weil sie eben etwas wie Fidesz oder sowas, weil die vielleicht etwas versprechen und die Politik der bisherigen Parteien einfach als Versagen und als eine Niederlage empfunden wird.
Mhm. Ja.
Und sollte es in einer Regierung, wie gesagt, gelingen, wieder das Gefühl zu vermitteln, dass das eben ein Erfolgskurs wird und dass es eben den Leuten wieder besser gehen wird, glaube ich auch, dass die AfD wieder weitaus schwächer dastehen wird. Aber jetzt, wenn die AfD vielleicht den Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt stellt, zu verbieten, ja. Also wie soll das wirken? Ja, also wie soll das auf 40% Wähler, das sind ja jetzt nicht 40% der Bevölkerung, aber wie soll das auf 40% der Wähler denn wirken, als okay, da versuchen jetzt CDU sich da irgendwie krampfhaft noch an.
Doch, Reichsbürger, Selbstverwalter.
Naja, ab dem Moment muss es ja, also gibt es ja nicht mehr viele Möglichkeiten, wie die Leute sagen, wie kann ich denn die CDU denn abwählen? wenn die stärkste Oppositionspartei eben jetzt noch stärker wird, aber die wird dann verboten, was muss ich jetzt machen? Bewaffneten Kampf? Werden wir nicht machen, aber ich finde die Argumentation deshalb schwach, zu sagen, ja, die AfD ist scheiße, ja, das war die auch vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, waren die eben auch scheiße. Da wurde sie nicht verboten. Und jetzt zu kommen, ist halt sehr schwer.
Ja, voll.
Aber es ist halt, hat der deutsche Staat und das Bundesverfassungsgericht ja auch ziemlich, oder welche, was das war, wo die bei der NPD gesagt hat, naja, man muss erst gefährlich werden, damit man verboten werden kann. Und dann merkst du, okay, ab dem Moment ist es dann vielleicht doch zu schwer.
Naja, ich finde.
Wieso, was denkst du?
Ich bin gar kein Fan von diesem Verbotsverfahren, weil, also aus den Gründen, die du jetzt genannt hast natürlich, und weil du vorhin eben diese ganze Palette aufgezeigt hast, für was eben auch so eine CDU-Politik halt steht und man sich halt eben fragen müsste, natürlich kann man denen wahrscheinlich immer noch eine Palette draufhauen, aber ja, man fragt sich ja teilweise halt schon so, wo sind da eigentlich noch so die Grenzen halt irgendwie, ne, was da inhaltlich stattfindet. So, also dieser ganze soziale Kahlschlag, den du jetzt schon so ein bisschen angesprochen hattest und all das, oder in puncto Migrationspolitik, da findet man ja vieles auch schon bei der CDU. Also ich weiß halt immer nicht so, wie geil das dann sozusagen so als Alternative dann halt herhält und man sich da mit der AfD vielleicht auch so ein bisschen so einen Strohmann aufbaut, auf den man dann wieder halt einhaut, um dann wieder so ein bisschen zu sagen, ich habe wieder das kleinere Übel irgendwie bekämpft. Aber wie gesagt, der anderen Seite.
Nein, also ich bin auch ein großer Fan davon, von Haltungen zu überprüfen. Also ich bin kein. Also ich glaube, dass wenn eben 40% AfD wählen, dass da Gründe dabei sein müssen. Und ich würde diese Gründe sehr gern konkretisieren, ja, dass man eben sagt, okay, das und das und das sind die Gründe. Also vielleicht eben nicht einfach nur, ja, wegen Wirtschaft. Das ist halt, okay, aber das ist halt ein breites Pfad oder wegen Kriminalität oder sowas, ja, sondern eben, okay, gibt es besondere Anlässe, gibt es bestimmte Punkte, die halt Menschen dann sagen, okay, das gefällt mir in diesem Land nicht und deshalb wähle ich AfD. Mhm. Weil ich halte das für viel wichtiger, dass man das eben aufnimmt und dann irgendwo damit arbeitet, als eben immer zu sagen, nee, also ihr habt das AfD-Parteiprogramm einfach nicht gelesen. Wenn ihr es lesen würdet, würdet ihr es nicht wählen. Und übrigens, was ich jetzt auch immer so viel gelesen habe im Internet, wenn sich denn so drüber mokiert wird, dass dann, guck mal, das ist ja, die haben ja alle kein Hochschulstudium, die Leute, die AfD wählen. Und ich denke mir so, ey, halt dein Maul. So. Ja, ja. Ey, weißt du, wie viele Menschen ich kenne, die jetzt, was weiß ich, eben keinen Hochschulabschluss haben? Ja. Und selbst das sind keine schlechten Menschen oder irgendwie Abschaum oder sowas. Und wenn die halt irgendwie, wenn da eben eine bestimmte Klasse eben irgendwas wählt, wird das vielleicht Gründe haben. Mhm. Und dann muss man eben da mal auf dem, und nicht sagen, ja, die sind ja einfach alles nur dumm, aber guck mal an, hey, hier, ich bin ich und meine keine Ahnung, Theaterwissenschaftsstudenten. Ja. Wir wählen nämlich alle, keine Ahnung, Grün, SPD oder sonst was.
Ja.
Volt.
Ja. Ja, und das funktioniert nur am besten.
Das wäre so ein Punkt, wo ich dann einfach sage, da mache ich mir, glaube ich, auch keine Freunde innerhalb der linken Bewegung. Aber dann würde ich schon das Mikro hinhalten wollen und sagen, pass mal auf, was ist jetzt genau dein Grund? Was ist jetzt, was drückt? Ja, und warum? Und dann müsste man eben schauen, gibt es da linke Antworten drauf oder muss man linke Antworten drauf entwickeln? Und nicht immer gleich sagen, ey, pass mal auf, du bist ja eigentlich dumm. Dich stört das, das nicht einfach nur, weil du es nicht verstanden hast. So. Ja. Und ich denke, naja, das ist, glaube ich, diese Arroganz dieser Hochschullinken, und die Linke ist ja, besteht ja eigentlich überwiegend aus mindestens mit Abitur. Mhm. Und die gehen ja quasi immer damit ran, alle anderen haben einfach keine entsprechende Ahnung. Mhm. Was eben, warum die Linke in Deutschland auch bei den Gelbwesten-Protesten ja auch, die ja dein, das ist ja dein Thema.
Mein feuchter Traum.
Das ist dein, genau. Und das ist, da hat die deutsche Linke ja, konnte nicht damit umgehen, dass er jetzt irgendwelche Leute wegen Spritpreisen und in irgendwas fordern und so, das ist ja.
Ja, was ich super witzig finde, ist, genau, also ne, die haben ja mal angefangen wegen Spritpreisen, aber dann wurde das bekanntermaßen ja viel, viel breiter bei den Gelbwesten. Ich finde es nur witzig, in Deutschland geistern die ja immer noch manchmal so ein bisschen als Gespenst um. Ich würde ja auch immer sagen, ne, wenn es heißt, ein Gespenst geht um in Europa, dann schaut auf die Gelbwesten. Die sind, glaube ich, noch mal deutlich mehr Gespenst, als das wahrscheinlich irgendwelche Linken sind oder sowas. Und hier wird das bloß wirklich... Ich kann mich auch entsinnen an, ich glaube, Altmaier war das in irgendeiner Lanz-Talkshow, und auch sonst hat man das immer mal so aufgeschnappt. Da wurde ja wirklich, die Gelbwesten wurden quasi immer so ein bisschen als so ein als ein Beispiel genommen, auch so in Anklage gegen so Klimabewegung und so. Ne? Da wurde sich irgendwie da drinnen wiedergesehen, dass die so diesen ganzen sozialen, klassenkämpferischen Aspekt, den die Gelbwesten ja dann auch zunehmend bekommen haben. Also ich weiß, am Anfang wurde die auch immer so ein Stück weit als rechtsoffene Bewegung abgetan, wo ich einfach mal behaupten würde, fast jede größere, aber eben auch relevante Protestbewegung hat da wahrscheinlich halt irgendwie immer eine gewisse Offenheit. Das bringt halt irgendwie große Bewegungen halt so mit sich. Auf jeden Fall, die mussten dann immer so gerne herhalten als so ein bisschen so der... der wütende Bürgermob, der sich dann aber irgendwie auch so gegen Klimaschutzmaßnahmen dann irgendwie wehrt, was natürlich völlig schräg ist, weil man dann eigentlich auch weiß, wie gesagt, dass halt glücklicherweise in Frankreich haben ja auch Linke interveniert in das Ganze, also die sind ja schon auch eben reingegangen, haben das jetzt nicht so, wie man das wahrscheinlich aus Deutschland kennt, immer so von außen betrachtet und sich dann so seine schlauen Analysen dazu gemacht, sondern sind ja eben ja auch teilweise eben ganz aktiv mit reingegangen. Und bei dem war natürlich diese ganze Geschichte, wie komme ich da über die Runden mit meinem Monatsgehalt und alles, was halt dranhängt, das war eigentlich und maßgeblich. Das
ist ja auch, mit welcher Brutalität die Polizei gegen Voll. Die Leute vor, also mit Toten, ja.
Ja.
Und das wird halt immer so abgetan, als wäre das irgendwo so ein normale Auseinandersetzung im politischen Raum gewesen. Dabei war das so eine absolute Aufstandsbekämpfung und ich habe den Boxer so gefeiert, wie er die Bullen da um mich bedroschen hat. Ey, Junge,
immer auf Distanz gehalten.
Auf jeden Fall. Immer links-rechts-Kombi.
Ja, ne? Ja,
gut. Bester Mann. Jedenfalls, das wäre ja jetzt die Frage. So wie es kann ja auch in Deutschland nicht mehr so weitergehen. Und ich rede das jetzt nicht so, kann nicht mehr weitergehen, wir müssen auf den Tisch hauen, sondern du merkst ja schon, dass da so mit den Spritpreisen und den Leuten was passiert. Ne? Mhm. Und dass da auch jetzt wieder in dieser, wie, das ist interessant, deine Analyse, der würde ich jetzt sogar spontan recht geben und sagen, ja, die fangen ja jetzt auch wieder an zu sagen, ja, okay, ihr habt kein Geld mehr, na, dann müssen wir vermutlich irgendwie die CO2-Steuer senken oder sowas, weil die ist ja eigentlich das Problem. Naja, klar, ne, die ist sicherlich ein Teil, der eben auch mit Kosten verursacht, aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Leute eben sich den Sprit so nicht mehr leisten können, unabhängig, ob man das jetzt für gut oder richtig hält. Und dann eben da, genau, soziale, also dass das eine soziale Verwerfung ist und eben nicht nur ein Umweltthema und dass den Menschen das relativ Wumpe ist, wo das Geld herkommt, ob das jetzt der Arbeitgeber die 1.000 Euro zahlt, was nicht passieren wird, ja, oder ob da eben irgendeine Steuer oder eine Mehrwertsteuer gesenkt wird oder sonst was, ist den Leuten Wumpe, wirklich egal, die wollen ja bloß das Ergebnis haben, dass sie wieder Geld haben, um Sachen zu ermöglichen. Aber dann wird denen halt erzählt, na, du hast doch ein Auto. So arm bist du doch gar nicht, wenn du ein Auto hast.
Dann haben wir das ist eh immer so, das finde ich immer kurios, immer diese...
Oder musst du ein E-Auto fahren? Naja, dann kaufst du doch einfach ein E-Auto.
Ja, immer. Oder sowieso.
Also das ist wirklich, aber das ist so ein typisch deutscher Klassensprech, wo du merkst, dass da eben, wem man welche Mikros hinhält.
Ja.
Ne? Und wer denn, und da ist dann wieder, dass die Linke eben nicht eine Antwort gibt, naja, dann pass auf, dann nehme ich mir dein E-Auto. Sondern da dann eben er sagt, naja, stimmt, das ist so eine Gefahr, die sind nämlich alle gegen Umweltschutz, dieser Pöbel. Und dann eben da gar nicht klassenkämpferisch argumentiert, sondern auch wieder eher Aufstands, ja, alles was so vom vielleicht auch rechtsoffen wäre, sein könnte, das muss von Anfang an niedergehalten werden, statt zu sagen, nee, lass sie hochkommen, lass es krachen so, ja. Also wann soziale Proteste, wenn Leute von Geldnot betroffen sind. Wenn eben der Staat damit antwortet, na, jetzt müssen wir, Geld ist alle, dann müssen wir jetzt aber bei euch sparen. Sonst klappt das hier nicht.
Naja, voll.
Und da redet, also die reden ja quasi nur noch davon, wie man irgendwie hier Leuten das Geld irgendwie abnehmen kann oder wie man irgendwie Rechte beschneiden kann.
Naja, genau. Du musst ja auch wissen, nach oben hin, da ist die Zitrone ausgequetscht.
Die ist weg.
Die ist einfach so ausgequetscht.
Aber unten ist noch Saft.
Aber unten ist noch ordentlich Saft. Da kannst du nochmal... Ja, das ist absolut pervers. Also wirklich, also... Das ist... Also was dann auch immer so für Verrenkungen immer möglich sind, damit halt irgendwie sozusagen... bei allem, was sozusagen irgendwo oben, ne, bei Leuten, denen es halt wahnsinnig gut geht, dass man denen halt ein bisschen was irgendwie mal wegnimmt oder sowas, was da immer für Hirnverrenkungen gemacht haben, warum das nicht funktionieren kann und das wird viel zu kompliziert und bla bla bla. Und dann wird dann immer so in einem Riesenguss dann immer so auf alle irgendwie draufgehauen, also auf die große Mehrheit. Immer natürlich mit dem gleichen Zuschlag, da müssen wir jetzt alle durch.
Und ja, vor allem alle, ja. Das ist wirklich, das ist so bitter. Und da, ich mache mir jetzt auch wieder keine Freunde. Ich bin ja nicht mal ein Mensch, der sagt, okay, hau erstmal, also da würde ich immer sagen, pass, zeig mir erstmal die Reform, vielleicht gibt es ja auch gute Sachen. Und zum Beispiel mit der Rente, das ist halt ein dummes Ponzi-Schema. Das war von Anfang an ein ganz dummes Spiel, dass man gesagt hat, ey, das wird eben Umlage finanziert und die Jugend muss dann halt die Rente der älteren Bevölkerung zahlen. Dass das irgendwann nicht klappt, ja, aufgrund des, das bin ich hier immer noch, sage ich jedes Mal, aber wird mir ja nicht zugehört. Ja, sehe ich auch als Linker problematisch. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass deshalb keine Rente mehr gezahlt werden soll, ja, sondern dass man einfach überlegen muss, wie kann man das anders finanzieren. Mhm. Und dann muss man da eben andere Formen der Renten entwickeln. Andere Länder schaffen das ja auch. Sozial gerechter. Ja. Mhm. Aber bei uns geht es halt immer, naja, okay, können wir uns nicht mehr leisten, na, dann können die Armen das halt nicht mehr kriegen. Ja, so, okay, gut.
Naja, das ist wirklich...
Die gehen ja auch nicht wählen.
Ja.
Das ist echt. Aber die können ja auch nicht lesen.
Trostlose Perspektive irgendwie, also man weiß auch immer nicht so ganz
oder,
genau.
Oder, bloß mal so, wenn ich mir überlege, wie hart die ja unsere, die Lobbyminister immer... Ja, die Klöppner oder sonst was, wenn die gegen Zucker oder so, wie hart die da oder gegen Tempolimit, wie hart da argumentiert wird, wie irgendein Scheiß und alle wissen, ey, es stimmt doch nicht, mach's doch einfach. Ja. Nee, dann wird denn für die Lobby, für die deutsche Automobil oder für die Zucker...
Tempolimit kann ich mir auch an die FDP erinnern, die hatte da, glaube ich, mal so gesagt, oh, das bringt so Kosten mit sich, weil da müssen wir so viele neue Verkehrsschilder aufstellen.
Ja. Und wäre ja jetzt auch eine Möglichkeit, Sprit zu sparen. Ist aber vollkommen, ich will bloß sagen, wie oft diese Gehirnverrenkungen stattfinden, um auch sinnvolle Sachen, die absolute Mehrheit in der Bevölkerung haben, nicht umsetzen zu müssen. Gesunde
Menschenverstand.
Den halte ich immer noch für einen, also ist mir besser oder liegt mir näher ein gesunder Menschenverstand als jemand, der mit 40 drei Seiten setzen.
Ja.
Ankommt und mir dann innerhalb von 2,5 Stunden irgendwie so ein Programm erklären muss.
Na, wir Marxisten reden immer vom Alltagsverstand.
Ja, ist auch für mich besser als, wie gesagt, irgendwie ein Adorno-Text, der dann rumgereicht wird mit einer Fußnote von 3 Seiten. Genau. Aber um da eben Gehirnverrenkungen zu machen, um dann irgendwie nicht dafür sorgen zu müssen, dass weniger Zucker in eine Cola reinkommt, trinken ja eh nur die Asozialen.
Ja,
können die auch dran verrecken.
Ja, so. Ja.
Hey, lass doch einfach weniger Zucker reinmachen, ist doch kein Thema.
Ja.
Nee. Das ist ja schon Faschismus. Was?
Freiheit.
Genau, Freiheit. Was?
Freiheit.
Tempolimit 150 km/h, geht nicht.
Ja. Nee, das ist wirklich... Ja, und es ist halt eben wirklich ein bisschen dieses zum Haare raufen, weil es ist einiges sehr, sehr
offensichtlich. Der Soli muss abgeschafft werden. Zahlen zwar bloß 2% der Bevölkerung oder sowas, aber er muss auf jeden Fall, der drückt, das hindert allen Menschen,
die Bürger zu kommen. Spüren diese Ungerechtigkeit.
Der Soli ist genau.
Wie wenn so CDU-Futzkis dann immer von irgendwie ihren ganzen Bürgergesprächen dann immer erzählen, die wir haben. Und ich frage mich immer so, ihr kommt doch wahrscheinlich aus eurer Berlin-Mitte-Babbel doch sowieso nicht mehr raus.
Ach, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, ich glaube nicht, dass die da in den sozialen Brennpunkten rumlaufen und die Leute fragen, sondern die waren dann beim, bei Programm der irgendein... Freimaurer oder keine Ahnung, was.
Auch schon klar, dass wir so eine Verschwörungserzählung mit reinbringen.
Nee, wir heißen, Rotary Club?
Okay, keine Ahnung.
Ja, nee, es gibt halt so immer Clubs in der Stadt, wo sich dann halt so bestimmte Wirtschaftsunternehmen die Leute halt treffen und sich dann halt gegenseitig. Ist ja immer so, Connection ist ja alles.
Ja.
Und dass du da dich dann auch mal mit ein paar Geschäftsführern unterhalten und dass die dir natürlich erzählen, wo der Schuh drückt.
Ja genau, die Gespräche finden
statt. Genau, die finden auf jeden Fall statt.
Aber es ist nicht irgendwie...
Sektempfängchen und ein bisschen noch ein Schnittchen. Und
genau, da haben sie dann immer ihre Gespräche, die sie dann immer in Talkshows zitieren
dürfen. Genau, das sind die Gespräche, die sie dann zitieren, wo denn der deutsche Michel das Problem sieht.
Das stimmt allerdings.
Nämlich in einer Krankenkasse.
Ja, genau. Das denke ich aber auch.
Das ist das Schlimmste, was hier...
Das erlebe ich am Arbeitsplatz am laufenden Band, dass die Leute das richtig umdrehen.
Die Wut.
Ja. Naja.
Genau, und das... wir müssten das befeuern, ja. Also wir müssten so ein sagen, okay, lasst uns alle die Tankstellen blockieren. So, und stattdessen warten wir und irgendwann machen es entweder die Bauern, ja, oder irgendwie die Rechten und wir stehen dann halt wieder... Also wir als Linke stehen halt wieder daneben und sagen, oh Mann.
Wieder ein Thema fallen lassen.
Müssen wir jetzt dagegen sein.
Ja, genau.
Und das ist eben der Punkt. Nee, eigentlich müssten wir jetzt vorangehen und sagen, okay, pass auf, von unten nach oben, lasst uns das irgendwie organisieren, dass wir hier ein, die Wut ist da. Mhm. Aber damit wird nichts gemacht. Soll ja alles so bleiben, wie es ist. In der besten Republik der Welt.
Ja. Na gut, stimmt. Ich habe diesen doch irgendwie trostlosen Worten, weiß ich gar nicht.
Ja, wir können ja mal einen Ausblick machen. Ich habe gehört, wir versuchen jetzt noch mal ein paar Gespräche mit anderen.
Mhm. Naja, was immer noch in der Pipeline ist, ist nach wie vor, also in der nicht gesprengten Pipeline.
Abgestellten. Nicht, noch nicht abgestellten Pipeline.
Duschbar. Ja, stimmt. Oh, danke. Da wären wir wieder beim Anfangsthema. Nee, China steht noch auf der Agenda. Das muss nochmal besprochen werden.
Hm.
Vielleicht, was Ungarn für die Rechte ist, ist vielleicht China für manche Linke. Das, wer weiß. Ach. Wahrscheinlich gibt's das.
Warum eigentlich nicht? Genau. Also das ist eine Erfolgsstory.
Da gibt es eine Erfolgsstory zu erzählen. Das, da haben wir auf jeden Fall noch jemanden an der Leine. Und dann wollten wir ja eigentlich auch dann mal wieder in unser Nachbarbundesland gucken.
Wir wollten wieder in die ostdeutsche Seele, ne?
Ja.
Und wollten uns da mal unter ein Projekt unterhalten. Und
also genau. Nicht ganz so Hippenstadt.
Ja, genau. Wir wollten uns über einen Drohnen, eine Drohne AfD-Regierung und linke Projekte unterhalten.
Mhm.
Genau. Und wie gesagt, jetzt mit den
BRD.
Genau, die
BRD-Ideologie.
Der muss man so mal Blackbox gucken. BRD, das ja. Muss man mal wirklich wieder reinblicken.
So
als, von außen als Ostdeutscher und sagen, ja, lass uns mal anschauen, wie es denn wirklich aussieht.
Der andere. Das stimmt.
Genau. Mal schauen. Vielleicht das nächste Mal, also jetzt kein schwarz-roter Kanal.
Ja, hoffentlich mal wieder mit anderen Leuten.
Aber du musst das Titelchen spielen. Du musst es spielen.